Ich habe mir heute für euch ein Thema ausgesucht, was wahrscheinlich auf den ersten Blick nicht populär klingt. Christenverfolgung. Und da noch die Frage angeknüpft, was hat das mit uns zu tun? Und ich bin selbst vor 20 Jahren, ich habe jetzt 20-jähriges Dienstjubiläum gerade, zu Open Doors gekommen und ich kannte Open Doors gar nicht. Ich wusste nichts von Christenverfolgung und es war mir weit, weit weg. Und das liegt auch daran, dass Christen oder in Gemeinden ich nie gehört habe, dass es Christenverfolgung gibt. Ich kann mich nicht erinnern, dass in der Gemeinde für verfolgte Christen gebetet wurde. Ich kann mich noch nicht mal daran erinnern, dass jemand darüber gesprochen hat. Und das ist etwas, was ich im Rückblick nicht nur erstaunlich finde, sondern ich finde, das ist eine Riesenlücke, denn Jesus spricht von einem Leib Christi und wir haben nur uns im Blick gehabt. Und ich möchte etwas von den Anfängen von Open Doors erst weitergeben, damit man ein bisschen besser versteht, wo kommen wir eigentlich her. Das Ganze begann mit dem Gründer Bruder Andrew. Bruder Andrew, der ja auch als Schmuggler Gottes bekannt geworden ist. Und Bruder Andrew war ein junger Evangelist. Er kam aus Holland. Er ist auf eine Bibelschule gegangen. Und irgendwann hat er in einer Zeitschrift gesehen, dass es in Warschau, in Polen, ein kommunistisches Jugendfestival gibt. Und da er sehr interessiert war, hat er sich gesagt, ja, was motiviert eigentlich diese vielen Zehntausenden von jungen Menschen mit so viel Begeisterung und Hingabe, mit roten Fahnen unterwegs zu sein und dem Kommunismus zu folgen? Das möchte ich miterleben aus erster Hand, aber ich habe auch einen Auftrag. Ich bin nämlich Evangelist und deshalb möchte ich Ihnen eine bessere Botschaft bringen, als Sie haben. Und so ist er damals mit der Bahn nach Warschau gereist zu diesem Festival. Und in Warschau angekommen, hat er gedacht, ich will doch auch mal Christen besuchen. Ich bin auch hier, um meine Geschwister zu treffen. Und er hat festgestellt, dass es Christen zwar gab, aber dass die im Untergrund hauptsächlich waren, dass sie Angst hatten. Sie waren in Verfolgungssituationen und er hat es nicht gewusst. Und als er sie gefunden hatte, haben sie gesagt, du bist eine so große Ermutigung, das ist mehr als viele Predigten für uns, dass du heute da bist, das ist ein Statement, das wir nicht vergessen wurden. Und Bruder Andrew hat in diesen Tagen, als er dort war, auf einer Bank sitzend in seiner Bibel geblättert und plötzlich fiel sein Blick auf ein Bibelwort. Und dieses Bibelwort aus Offenbarung 3, Vers 2 heißt, werde wach und stärke, was noch übrig ist und schon im Sterben liegt. Und er hat in diesem Moment gespürt, dass das seine Berufung sein wird für sein Leben, nämlich werde wach. Ich finde das immer wieder beachtlich, dass in der Bibel immer wieder das Wort aufwachen, wachwerden drin ist, weil wir sind als Christen oft in irgendeinem, ich sage jetzt mal Litanei, wir sind so mit uns selbst beschäftigt und dieses werde wach hat Bruder Andrew damals aufgerüttelt und dieses und stärke, was schon im Sterben liegt. Und als er verstanden hat, dass das sein Auftrag sein sollte für verfolgte Christen, ist er zu ihnen hingegangen und hat gesagt, was kann ich für euch tun? Und sie haben damals zu ihm gesagt, lieber Andrew, bitte bring uns Bibeln, denn wir haben als Gemeinde keine Bibeln. Wir haben vielleicht ein, zwei Exemplare, das hat der Pastor, und wir haben angefangen, sie per Hand abzuschreiben. Und dann hat er gesagt, das werde ich machen, das ist mein Auftrag, ich will euch stärken, denn das Wort Gottes ist entscheidend, jeder Christ sollte eine Bibel haben. Und dann hat er damals in Holland davon berichtet, was er erlebt hat, und dann haben ihm Christen aus der Nachbarschaft einen blauen VW Käfer geschenkt. Und das war jetzt ab sofort sein Fortbewegungsmittel, aber nicht nur das, sondern es war das Bibelschmuggelfahrzeug, was er hatte. Und er ist mit diesem Käfer Hunderttausende von Kilometern gefahren und hat Bibeln geschmuggelt und ist an die Grenzen gekommen und an den Schlagbäumen, wo es natürlich verboten war, Bibeln reinzubringen, hat er das sogenannte Schmugglergebet gebetet. Jesus, du hast blinde Augen sehend gemacht, jetzt mach sehende Augen blind. Und er hat berichtet, und das ist nur ein Wunder und nichts anderes, dass man nie in seinem Käfer Bibeln gefunden hat. Er hat sie alle über die Grenze hinter den eisernen Vorhang bringen können und wurde später durch seine Biografie bekannt als Schmuggler Gottes. Und dieses Buch der Schmuggler Gottes ist zig Millionenfach verkauft worden, weil es eine Geschichte von einem großen Gott erzählt und von einem Mann, der gesagt hat, ich tat, was ich nicht konnte. Das, was ich tat, konnte ich nur mit einem großen Gott. Und somit war er ein Risk-Taker, einer, der Risiken eingegangen ist, weil er gesagt hat, wenn ich meinen verfolgten Glaubensgeschwistern helfen will, muss ich Risiken eingehen, denn sie werden verfolgt um des Namens Jesu willen. Und es ist interessant, dass aus dieser Geschichte von diesem Bruder Andrew eine Bewegung wurde, eine große Bewegung weltweit, wo Christen gesagt haben, wenn es verfolgte Geschwister gibt, von denen wir nie was gehört haben, so wie ich damals, dann habe ich jetzt das Wissen, dass es sie gibt. Und deshalb ist es mein Auftrag, genauso wie damals Bruder Andrew, für sie heute einzustehen. Und das ist auch die Berufung, die wir haben wollen. Wir wollen die Gemeinde Jesu inmitten von Verfolgung stärken, ihren Glauben zu leben und sie darin unterstützen, Menschen zu Jüngern zu machen. Das ist die Berufung von Open Doors. Aber es ist nicht die Berufung von Open Doors alleine, sondern es ist die Berufung von jedem einzelnen Christen. Was ist die gegenwärtige Situation im Moment? Wir geben ja als Hilfswerk jedes Jahr den Weltverfolgungsindex raus. Und der Weltverfolgungsindex ist wie eine große Weltkarte. Und auf diesem Weltverfolgungsindex sieht man Länder, die rot eingefärbt sind. Einige blutrot und einige weniger rot. Aber in den letzten Jahren ist die Färbung immer dunkler geworden im Rot. Und dunkleres Rot bedeutet härtere Verfolgung. Es ist die Rangliste der 50 Länder, in denen Christen am härtesten verfolgt werden. Und was ihr wissen solltet ist, es gibt, und das ist nur eine Kategorie, in diesen 50 Ländern derzeit rund 312 Millionen Christen, die unter einem sehr hohen bis extremen Maß an Verfolgung leiden. Das sind unsere Geschwister, das sind meine und das sind deine verfolgten Geschwister. Es gibt aber noch mehr verfolgte Christen als nur in den ersten 50 Ländern. Es gibt über 70 Länder, in denen Christen unter einem mindestens hohen Maß an Verfolgung leiden. Und normalerweise würdest du jetzt sagen, ist das schrecklich? Das ist ja eine Landkarte, Weltkarte, die einen runterzieht. Und irgendwann sind mir mal die Augen aufgegangen und mir ist deutlich geworden, dass die Färbungen, dieses Rot dieser Weltverfolgungskarte eigentlich eine Karte der Hoffnung ist. Denn überall da, wo Länder sind, die rot eingefärbt sind, leben Christen. Und es sind Christen, die Jesus bezeugen und deshalb verfolgt werden, weil sie Jesus an erster Stelle haben und weil sie für ihn bereit sind zu leiden. Und deshalb ist das eine Landkarte der Verfolgung. Die Plätze der Christenverfolgung sind also immer auch Plätze der Hoffnung, weil es dort diese Christen gibt, die Jesus dennoch bezeugen. Gäbe es in den Ländern wie Nordkorea, wie im Iran, in Afghanistan, keine Christen, die Jesus bezeugen, dann gäbe es auch keine Farbe mehr auf dieser Landkarte. Und ich denke, das ist das, was uns motiviert, weiterzumachen und diese Christen vor Ort zu stärken, die eben in diesem harten Kampf stehen müssen. Aber die Kernfrage, die auch mit dem Thema zusammenhängt, was hat das mit uns zu tun, ist natürlich, warum werden friedliche Christen eigentlich verfolgt? Wer wird denn hier eigentlich verfolgt? Fühlen wir uns dafür verantwortlich oder erleben wir hier wirkliche, harte, extreme Verfolgung? Was ist der Grund für Christenverfolgung? Und wenn wir unsere Bibel aufmerksam lesen, dann stoßen wir auf Apostelgeschichte 9, die Verse 3 bis 5, und die möchte ich gerne mal vorlesen. Aber auf dem Weg nach Damaskus, kurz vor der Stadt, strahlte plötzlich ein Licht aus dem Himmel. Es blendete ihn, nämlich den Saulus, von allen Seiten, sodass er zu Boden stürzte. Gleichzeitig hörte er, wie eine Stimme zu ihm sagte, »Saul, Saul, warum verfolgst du mich?« »Wer bist du, Herr?« fragte er. »Ich bin Jesus, den du verfolgst«, erwiderte dieser. Man muss sich vorstellen, Saulus war gerade auf dem Weg, um Christen gefangen zu nehmen, um Christen zu verfolgen, und Jesus stellt ihm die Frage, Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Jesus Christus ist im Zentrum der Christenverfolgung. Und Jesus ist auch derjenige, um den es geht, wenn Christen verfolgt werden. Da geht es nicht an erster Stelle um Menschenrechte, sondern es geht um die Frage, wer bist du in Christus? Was ist deine Identität? Denn wenn deine Identität Jesus Christus ist, dann musst du mit Verfolgung rechnen. Und das ist das, was unsere verfolgten Geschwister wissen seit vielen Jahren. Wenn du Jesus Identität hast, wirst du verfolgt werden. Satan, der Widersacher von Jesus, möchte, dass diese Jesus Identität zerstört wird. Er möchte sie komplett auslöschen. Und ohne diese Jesus-Identität würden wir dem Fürsten dieser Welt gehören. Wir sind dann letztendlich nur Bewohner dieser Welt. Aber in der Bibel heißt es, wir sind nicht von dieser Welt, sondern in dieser Welt. Das heißt, unsere Identität ist nicht in dieser Welt, sondern von ihm kommend. Und das ist eine ganz entscheidende Frage. Letztendlich, wenn man Verfolgung einordnen will, dann müssen wir verstehen, es sind nicht irgendwelche Leute, die verfolgt werden und wir haben Glück gehabt, sondern es geht um Jesus Christus, es geht um seinen weltweiten Leib. Und wenn man sieht, wie Jesus sich identifiziert, und ich will das Thema Identifikation hier jetzt nochmal ganz besonders buchstabieren, dann verstehen wir etwas mehr, was Identität bedeutet. In Johannes 3, Vers 16, und ich glaube, das kennen wir alle, diesen Bibelvers, da heißt es, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn dahingab, dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Was für eine unfassbare Identität, die Jesus mit uns hat und Gott, der Vater, mit uns hat, dass er seinen eingeborenen Sohn, seinen geliebten Sohn opfert für uns. Ist das nicht eine Identität, die unfassbar ist, die stärker als der Tod ist? Und die Kernfrage ist wiederum zurück an uns und an die verfolgte Gemeinde natürlich auch. Was heißt es, in dieser Identität bestehen zu müssen, wenn du jeden Tag extremste Verfolgung erlebst? Sind wir bereit, Jesus zu bekennen, selbst wenn es uns einen Preis kosten würde? Und die Frage ist, wie hoch ist der Preis eigentlich, den wir bereit sind zu zahlen? Und der hängt ab von der Tiefe der Identität in Jesus Christus. Und ich möchte euch ganz ehrlich sagen, ich bin wahrscheinlich nicht bereit, jeden Preis zu zahlen im Moment. Deshalb bin ich darauf angewiesen, dass ich sage, Herr, erbarm dich, wenn ich an diese Situation komme, wo meine Sicherheiten wegbrechen. Wo ich merke, dass das, wo ich mich noch festgehalten habe, nämlich nicht an dir, sondern an anderen Themen, wenn das verloren geht, stehe ich dann immer noch auf dem Fundament und kann sagen, in meiner Identität in Christus, die ist so stark, dass das andere, was ich verloren habe, mich nicht runterreißt? Das ist der Kampf, den immer wieder verfolgte Christen, deine und meine Geschwister, durchbuchstabieren müssen. Ich habe das mal so erlebt, so ganz am Anfang meiner Zeit, so im ersten Jahr meines Dienstes. Da rief mich jemand an und sagte, ich komme aus Eritrea. Ich kannte das Land damals gar nicht, ich wusste gar nicht, wo Eritrea ist, ich musste nachschauen. Er sagte, ich bin in Eritrea zu Hause, ich bin dort Pastor, ich bin ein Professor in Asmara, in der Hauptstadt dort, und wir werden immer härter verfolgt und ich bin gerade unterwegs, um zu meinen Geschwistern zu kommen. Und genau genommen war die Botschaft die, um meine Geschwister wachzurütteln, denn bei uns passiert etwas, wovon ihr nichts mitbekommt. Und er hat mich gebeten, ob er mich besuchen kann. Er ist in Europa rumgereist und er kam zu mir in das kleine Büro. Es war damals, Open Doors war sehr klein, es gab nur 2,5 Mitarbeiter und ich saß dort ganz alleine. Er saß mir gegenüber und erzählte mir, dass sie gerade dabei sind, Pastoren von Freikirchen zu verhaften und in Gefängnisse zu werfen, in Schiffscontainern einzusperren und sie bedrohen, unter Druck zu setzen, den Glauben nicht mehr weiterzugeben, das Evangelium zu stoppen. Und ich saß ihm gegenüber. Und ich hatte plötzlich so ein Gefühl, ich spürte plötzlich, wie Jesus zu mir sagt, bete jetzt für ihn. Und das ist mir schwer gefallen. Ich habe damals ihm gegenüber gesessen und hatte diese Frage, was ist, wenn er zurückgeht? Er hatte den Auftrag, zurückzugehen. Er hatte den Auftrag, zu uns zu kommen, um uns zu berichten, was da gerade geschieht mit unseren Geschwistern. Und er geht wieder zurück und er wusste, was das heißen kann, welchen Preis er dafür bezahlt. Und ich habe das überschrieben mit eine Unterschrift oder 20 Jahre Gefängnis. Dieser Pastor, Dr. Kiflu, ist zurückgegangen in sein Land und nur wenige Wochen später ist er ins Gefängnis gekommen, vor 20 Jahren. Und er ist heute noch, während ich rede, in diesem Gefängnis, 20 Jahre später. Und er ist nicht der Einzige. Es sind auch andere Pastoren, die seit 20 Jahren und länger in diesen unterirdischen Löchern sitzen, in diesen Gefängnissen. Und ihr merkt, dass mich das bewegt, weil er hat mir gegenüber gesessen. Und ich setze ihn euch jetzt genauso gegenüber, weil er ist dein Bruder und mein Bruder in Christus. Und in diesen Gefängnissen in Eritrea sitzen im Moment in diesen Schiffscontainern unter erbärmlichen Bedingungen viele unserer Geschwister. Und ganz ehrlich, wenn ich nichts davon weiß, dann könnte es mir egal sein. Aber in dem Moment, wo ich es weiß und mit ihnen gesprochen habe und ihre Geschichten gehört habe, wie sie Baumleiter gemacht haben, in diesem Schiffscontainer zusammengefercht, wo eine heiße, extreme Hitze ist tagsüber und eine unfassbare Kälte nachts, wo sie versucht haben, oben an diesen Luftschlitzen Luft zu schnappen und sich gegenseitig Sauerstoff versucht haben zu ermöglichen, dann spürst du etwas von ihrem Schmerz, weil du dich in ihre Situation reinversetzt. Bitte betet für diesen Dr. Kiflu, weil er ist immer noch in diesem Gefängnis und er könnte rauskommen. Er hätte jeden Tag dieser 20 Jahre die Möglichkeit gehabt, aus diesem Gefängnis rauszukommen. Er hätte nur eine Unterschrift leisten müssen. Er war eine Unterschrift und ist eine Unterschrift von seiner Freilassung entfernt. Er muss nur unterschreiben, dass er nicht mehr evangelisiert, dass er nicht mehr Zeuge ist für Jesus Christus. Und schon ist er frei. Und da sitzen viele, die nur eine Unterschrift entfernt sind von dem. Und ich habe auch noch andere Menschen kennengelernt. Ich war letztes Jahr in Afrika in einem Land gewesen und da ist eine Frau, ich nenne sie mal Maria, sie ist eine Konvertitin und sie hat Kinder. Und man hat ihr, nachdem sie als Muslima zum christlichen Glauben konvertiert ist, ihre Kinder weggenommen. Und sie hat die Kinder, sie hat den Kindern christliche Namen gegeben, sie hat ihnen die Bibel vorgelesen und sie hat diese Kinder geprägt. Und dann kam die muslimische Familie, nachdem ihr Mann gestorben war, und hat gesagt, die Kinder gehören uns, du musst uns die Kinder aushändigen. Könnt ihr euch vorstellen, was das bedeutet für eine Mutter, ihre Kinder weggeben zu müssen? Und zu wissen, dass die Kinder plötzlich jetzt muslimische Namen bekommen. Sie haben muslimische Namen bekommen und sie wurden im Koran geschult und ihnen wurde gesagt, dass eure Mutter ist eine Ungläubige, ist eine schmutzige Frau und man hat sie sozusagen geprägt. Und als sie uns diese Geschichte erzählte, man hat versucht, sie zu vergiften. Sie musste von einem Ort zum anderen ziehen, weil man wusste, sie ist eine Konvertitin. Sie ist eine eigentlich unberührbare, eine Schande für die Familie. Sie musste von einem Ort zum anderen ziehen und hatte kein Zuhause. Sie musste in Toilettenhäusern schlafen. Und irgendwann, sie hat weiter gebetet und ist Jesus treu geblieben. Irgendwann ist das Wunder geschehen und das waren nur wenige Wochen, bevor wir mit ihr gesprochen haben, dass ihre Kinder zu ihr zurückgekommen sind. Und das große Wunder ist, dass ihre Kinder Jesus im Herzen hatten. Der kleine Same, das kleine bisschen, was sie reingesät hat, hat eine so große Wirkung gehabt. Die Identität ist das Thema, der Kampf um die Identität der Christen, die Jesus-Identität, das ist das Thema. Und deshalb werden ganz besonders Kinder attackiert. Kinder werden von Anfang an geprägt von Regimen, von kommunistischen Regimen, von islamischen Regimen, Buddhisten, Hindus und auch von humanistischen Botschaften. Es geht um den Kampf der Herzen der Kinder, weil Kinder glauben, Kinder sind offen. Und wenn man diese Generation gewinnt, und die Generation in die eigene Identität überführt, dass sie alle gute Nachfolger werden von Xi Jinping zum Beispiel und alles für ihn machen, in den Tod laufen für ihn oder für Nordkoreas Kim Jong-un, der die Kinder trainiert, damit sie als Kanonenfutter eines Tages sterben oder ihn huldigen als einen Ersatzgott. Nein, er will nicht Ersatzgott sein, sondern er möchte Gott sein. Dann heißt das in diesem Moment, wir sind in einer Identitätssituation. Der Feind möchte die Jesus-Identität auslöschen. Saulus, Saulus, warum verfolgst du mich? Und in diesem Kampf, in dieser Situation, sind wir in unserem Dienst unterwegs. Wir sind Open Doors. Wir sind nur eine Organisation mit einem Untergrundnetzwerk. mit Kontakten zu unseren verfolgten Geschwistern weltweit. Aber wir haben einen Arm, und das ist ein Bereich unseres Dienstes, für den ich hier heute stehe. Das ist der Bereich, der ruft, setzt euch für eure verfolgten Geschwister ein. Betet für sie, denn das Erste, worum sie bitten, ist, dass wir für sie beten, damit sie im Glauben standhaft bleiben, mitten in diesem Kampf, in diesem Fight. Und jetzt kann man natürlich sagen, ja, es geht um die Identität, es geht um die Identität dieser Christen. Und ich möchte auch nicht die Botschaft jetzt weitergeben, dass unsere Identität schwach ist in Jesus. Jeder von uns weiß, wie stark und wie fest er mit Jesus unterwegs ist und wie tief seine Wurzeln sind. Wenn du dich hinterfragen lässt vom Heiligen Geist, wirst du das sehen, wo du stehst und wo du festhältst. Aber darum geht es heute nicht. Heute geht es um die Kernfrage, wie können wir die Identität stärken in Christus für diese verfolgten Geschwister? Und wir werden von ihnen in diesem Moment lernen und werden verstehen, wie Jesus denkt. Denn Jesus hat seine Identität aufgegeben und ist auf diese Erde gekommen und ist für uns gestorben. Er hat alles gegeben. Ist unsere Identität nur auf uns selbst begrenzt? Das ist auch eine wesentliche Frage. In 1. Korinther 12, in den Versen 26 und 27 heißt es, wenn ein Glied leidet, leiden alle anderen mit. Und wenn eins besonders geehrt wird, freuen sich die anderen mit. Und jetzt heißt es, zusammen seid ihr der Leib von Christus und einzeln genommen Glieder davon. Und dann gibt es noch einen weiteren Vers. Überlegt mal, Glieder des Leibes Christi zu sein, ein Körper, wenn ein Glied leidet. Was würde geschehen, wenn jemand dir, das ist sehr hart, was ich jetzt sage, den kleinen Finger abschneidet? So was findet statt. Es werden Hände abgehackt. Es gibt viele Menschen, die in Folter sind im Moment. Kümmert mich das, was das Dr. Kiflu in Eritrea jetzt im Moment in einem Kerker sitzt? Oder ist mir das egal? Ich glaube, dass Jesus deutlich macht, welche Identität er meint, wenn er vom Leib Christus spricht und wenn er sagt, wenn ein Glied leidet, leiden alle anderen mit. Oder er sagt sogar in Hebräer 13, Vers 3, und das finde ich sehr steil, das finde ich sehr herausfordernd, da heißt es, denkt an die Gefangenen, als wärt ihr selbst mit im Gefängnis und an die Misshandelten, als wär's euer eigener Körper. Mal ganz ehrlich, wenn ich hier stehe und sage, ja natürlich, das ist doch ganz klar, genau so ist es, dann würde ich lügen hier. Ich weiß, dass ich das nicht aus eigener Kraft kann und das wirst du auch nicht können. Sondern das ist etwas, was Jesus uns sagt, nicht um uns niederzudrücken und zu sagen, hey, ihr müsst das jetzt genauso spüren, sondern er möchte es durch uns spürbar werden lassen, dass wir für sie einstehen. Jesus hat allen Menschen, die ihn bekennen, ein neues Herz gegeben. Es ist nicht nur ein erweitertes altes Herz, sondern es ist ein neues Herz. Dieses neue Herz ist ein Resonanzboden, der völlig anders funktioniert als das alte Herz, das steinerne. Jesus kann dieses Herz gebrauchen und er möchte es gebrauchen, dass wir in dieser Identität, nicht nur in der eigenen wachsen, sondern dass wir das, was er hier in Hebräer 13,3 deutlich macht, denkt an die Gefangenen, als wärt ihr selbst mit im Gefängnis. Er ermöglicht uns mit diesem neuen Herz, das zu verkraften und gleichzeitig für diese Menschen einzutreten, so wie er sich mit uns identifiziert hat, nein, viel mehr identifiziert hat, als wir es jemals könnten. Aber er hat uns dieses göttliche Herz geschenkt, damit wir in der Lage sind. Wenn du jetzt sagst, ich habe das nie gekonnt und ich will das eigentlich von mir weisen, was hat Christenverfolgung mit mir zu tun? Dann darfst du wissen, dass Jesus dir ein Herz gegeben hat, was das aushält, was er dir zumutet, zu tragen im Gebet. Und er hat jedem seine persönliche Portion gegeben. Und deshalb brauchst du kein Held zu sein, sondern du fängst an, den ersten Schritt zu gehen und du wirst erleben, wie Jesus dein Herz erweitert und wie er dich gebrauchen wird in einer Weise, wie du es vielleicht noch nicht erlebt hast. Wenn wir anfangen mit dem ersten Gebet, Bruder Endro hat so mal was ganz Steiles gesagt, er hat gesagt, wenn du deine Feinde lieben willst, das ist ja auch ein Gebot, liebe deine Feinde. Wie willst du deine Feinde lieben? Du musst nur darüber sprechen, was sie dir angetan haben. Und du wirst merken, selbst in deinem kleinen Umfeld gibt es Menschen, den kannst du nicht vergeben vielleicht irgendwie, weil du findest das so schlimm. Aber das, was hier geschieht, in der verfolgten Gemeinde, da, wo verfolgte Geschwister sind, da würdest du sagen, das kann man nicht vergeben und du hast recht. Aber in dem Moment, wo du anfängst, für die Verfolger auch zu beten, nicht nur für die verfolgten Christen, dann wird Jesus dir durch dieses neue Herz etwas schenken, was du nicht kanntest vorher. Nämlich, er wird dieses Herz nutzen, damit du beginnst, Schritt für Schritt, sogar diese Menschen lieben zu können, weil du angefangen hast, für sie zu beten. Und das ist eine wesentliche Frage der Identität. Und ich möchte dir sagen, es geht ja nicht nur um diese, ich sag mal, eigene Identität, sondern wir sind als Christen auch in der Leib-Christi-Identität. Du kannst dich nicht ausklammern und kannst sagen, ich will davon nichts mitkriegen. Gut, dass wir diese Probleme nicht haben, sondern du bist ein Teil des Leibes Christi und deshalb bist du dabei. Du kannst dich nicht selbst abschneiden von diesem Leib Christi und kannst sagen, ich muss für mich klarkommen, denn die anderen sind mit dir verbunden, ob du es willst oder nicht. Und du bist mit ihnen verbunden, ob du es willst oder nicht. Sonst hätte Jesus das nicht gesagt und deutlich gemacht. In Lukas 22, Vers 32 bis 34, da ist eine Bibelstelle, die das nochmal deutlich macht, was du bewirken kannst durch Gebet. Da heißt es in der Situation, vielleicht darf ich das vorweg sagen, wo Petrus Jesus dreimal verleugnet hat. Was sagt Jesus davor, bevor Petrus Jesus dreimal verleugnet hat, bevor Jesus bespuckt wurde, ihm die Dornenkrone aufgesetzt wurde? Er sagt zu seinem Superjünger, in Anführungszeichen, doch ich habe für dich gebetet, dass du deinen Glauben nicht verlierst. Wenn du also später umgekehrt und zurechtgekommen bist, stärke den Glauben deiner Brüder. Ich ergänze Geschwister. Stärke den Glauben deiner Brüder. Und was sagt Petrus in diesem Moment? Er gibt eine logische Antwort und sagt natürlich, ja klar, ist keine Frage. Nein, er sagt, Herr, sagte Petrus, ich bin bereit, mit dir ins Gefängnis und sogar in den Tod zu gehen. Was für eine Mega-Identifikation. Doch Jesus erwiderte, ich sage dir, Petrus, noch heute Nacht, bevor der Hahn kräht, wirst du dreimal geleugnet haben, mich überhaupt zu kennen. Ich habe mir diese Stelle immer wieder angeschaut und durchgelesen und ich habe mir vorgestellt, Petrus, der das Schwert gezogen hat, Jesus verteidigt hat, der alles versucht hat, wahrscheinlich sehr viel aus seiner starken Identifikation mit Jesus, seiner menschlichen Identifikation, mit Sicherheit auch einer Liebe zu Jesus, der Risk-Taker war, der vorangegangen ist, aber es hat dann am Ende doch nicht gereicht, aus der eigenen Kraft zu handeln. Und als Petrus gesehen hat, wie Jesus gemartert, geschlagen wurde, da schwanden ihm die Kräfte. Da hat er gespürt, da ist dieser Jesus und der wird bespuckt, belacht und er tut ja gar nichts. Was tut denn dieser Jesus? Er könnte sich doch wehren, aber er tut nichts. Und Petrus ist in diesem Moment der Mut zusammengebrochen und er hat Jesus dreimal verleugnet. Aber die entscheidende Message aus diesem Bibelwort ist, doch ich habe für dich gebetet, dass du deinen Glauben nicht verlierst. Das ist die entscheidende Message. Wenn Jesus nicht für Petrus gebetet hätte, dann hätte Petrus seinen Glauben verloren. Das ist die ganz klare Schlussfolgerung aus dem, was Jesus gesagt hat. Und dann kommt daraus das Nächste. Gebet in extremen Prüfungen hilft Menschen, durch Prüfungen hindurchzukommen, wo Satan versucht, die Jesus-Identität auszulöschen. Und dann die weitere Botschaft, und das ist ein Berufungsauftrag für uns alle. Wenn du also später umgekehrt und zurechtgekommen bist, stärke den Glauben deiner Brüder. Der starke Petrus vor der Verleugnung war nicht stark genug aus eigener Kraft. Aber der zerbrochene, der schwache Petrus, der in der Kraft von Christus von diesem Moment an gehen konnte, konnte seine Brüder stärken. Das ist dieses neue Herz, dieses andere Herz. Und du kannst deine verfolgten Geschwister genauso stärken wie Jesus, der gebetet hat, damit sie in diesen Prüfungen standhaft bleiben. Warum sagen sonst verfolgte Christen, egal in welchem Land ich unterwegs bin, das Erste, was ich dir mitgeben möchte, Markus, ist, bitte sagt meinen Geschwistern in Deutschland, in den anderen Ländern, wo ihr seid, im Westen, bitte vergesst uns nicht, bitte betet für uns. Sie wissen ganz genau, dass das der Kampf ist, um den es geht. Es geht nicht um ein schöneres Haus, um ein bisschen mehr Essen. Es geht auch um die Versorgung der Geschwister. Aber das Wichtigste ist, betet, damit wir unseren Glauben nicht verlieren. Wenn du dir vorstellst, dass dieser Leib Christi aus verschiedenen Gliedern besteht und du bist eines davon, dann ist der Auftrag, den wir als Open Doors haben, nicht die Arbeit zu machen und zu sagen, es ist gut, dass es ein Missionswerk gibt, ein christliches Hilfswerk, was den verfolgten Christen hilft. Ja, wir helfen. Aber wir sind nicht ein Hilfswerk und keine Organisation, sondern wir sind letztlich dazu da, eine Brücke zu bauen, damit der Blutkreislauf zwischen den Gliedern des Leibes Christi wieder neu hergestellt wird. Wir wollen, dass du diese Verbindung erlebst, denn der Blutzirkel geht nicht nur zu ihnen, sondern er kommt von ihnen zurück, wenn du in einem Leib verbunden bist. Und du wirst gesegnet sein in dem Moment, wo du für deine verfolgten Geschwister betest. Und du wirst spüren, dass deine Jesus-Identität wächst, weil du ein neues Verständnis bekommen hast, dass es nicht nur um deine Identität in Christus geht, sondern dass du Teil des Leibes Christi bist und dass es um die Leib-Christi-Identität geht. Mir hat mal jemand gesagt, und ich sage das fast überall, vielleicht hast du es deshalb schon gehört, aber ich sage es immer wieder, weil ich weiß, wie wichtig es ist, dass wir wichtige Botschaften immer wieder hören. Wenn du verstehst, wie Leib Christi funktioniert, dass es ein Leib ist und dass, wenn ein Glied leidet, du mitleidest, weil Jesus dich so geschaffen hat, weil er uns so geschaffen hat in seiner DNA und Identität, dann gibt es auch keine zwei Gemeinden Jesu. Die eine Gemeinde in Verfolgung und die andere in Urlaub, wir sozusagen in Urlaub. Nein, du bist dann auch automatisch Teil der verfolgten Gemeinde. Du kannst dich nicht von ihnen trennen. Es gibt keine zwei Gemeinden Jesu, die eine in Urlaub und die andere in Verfolgung. Und ich möchte dich ermutigen, diese Botschaft mitzunehmen, nicht mit schlechtem Gewissen. Ich habe ja noch nie für verfolgte Geschwister gebetet oder so, sondern du darfst einen ganz kleinen Schritt gehen. Bei Jesus fängt alles mit dem Senfkorn an und daraus wird viel, viel mehr. Und für mich war das damals so. Ich habe nichts gewusst. Ich hatte noch gar nicht mal, als ich angefangen habe bei Open Doors vor 20 Jahren, ein Gefühl für meine verfolgten Geschwister gehabt. Ich wusste nur, es ist ein Auftrag. Aber ich habe noch nicht wirklich Schmerzen gespürt. Ich habe nichts erlebt, dass ich sagte, oh, ich bin voll Hingabe, sondern ich habe einfach nur gewusst, Jesus hat mich gerufen und jetzt fange ich an. Ich gehe meinen ersten Schritt und auf dem Weg merke ich, wie Jesus mein Herz erweitert und wie meine Identität immer wieder herausgefordert wird und auch hinterfragt wird, bist du mir wirklich noch treu? Bist du wirklich noch auf dem Weg? Und ich kann euch sagen, ich erkenne immer wieder Defizite und wie schnell werden wir von anderen Dingen immer wieder vereinnahmt. Es geht nicht nur um verfolgte Christen, aber es geht darum, dass wir in einem letzten Zeitfenster dieser Weltgeschichte leben, wo wir verstehen müssen, dass Dinge auf uns zukommen, die uns genau in dieser Frage herausfordern werden, welchen Preis bin ich bereit für Jesus zu zahlen und wie kann ich in einer Endzeitgemeinde, in einer Gemeinde, die nicht weit von der Wiederkunft Jesu entfernt ist, das zusammenbringen, was Jesus gemeint hat, wenn er sagt, ich komme für meine Braut. Er meint mit der Braut nicht nur den einen Teil in die Ortsgemeinde, er meint mit seiner Braut den Leib Christi. Er kommt für uns alle. Und wir sind aufgefordert, jetzt zu stärken. Und da hat mich damals dieser Bibelvers besonders berührt, der ist mir nochmal deutlich geworden, was heißt das eigentlich? Es gibt keine zwei Gemeinden Jesu, die eine in Urlaub und die andere Verfolgung. Aber es gibt auch Christen, die nicht verfolgt werden und es gibt welche, die verfolgt werden. Und interessant ist, das liest du in Hebräer 10, Vers 32 bis 34, das gab es auch schon damals. Da heißt es, denkt daran, wie ihr euch früher bewährt habt, gleich nachdem ihr die Wahrheit kennengelernt hattet. Damals musstet ihr einen langen und harten Kampf bestehen. Und jetzt kommt's. Die einen wurden öffentlich beleidigt und misshandelt. Und die anderen standen zu ihnen. Ihr habt mit den Gefangenen gelitten. Die einen und die anderen. Wir sind die anderen. Vielleicht sind wir irgendwann die einen. Aber ich kann dir sagen, das Entscheidende ist, denkt daran, wie ihr euch früher bewährt habt. Unsere Bewährung ist mit der Bewährung der verfolgten Geschwister eng verbunden. Wir können nicht sagen, sie müssen sich bewähren, sondern wir sind in der Bewährung, wenn wir ihnen zur Seite stehen und die anderen standen zu ihnen. Ihr habt mit den Gefangenen gelitten. Vielleicht ist das der richtige Abschluss. Einfach jetzt zu sagen, Christenverfolgung, was hat das mit uns zu tun, mit dir und mit mir? Ich möchte dich ermutigen, wir bieten viele Informationen an, wo du persönlich Einblick gewinnen kannst, wie es deinen verfolgten Geschwistern geht. Es gibt tatsächlich einen Graben, eine Kluft, weil sie sind so weit von dir entfernt. Wir arbeiten im Untergrund, aber wir holen Informationen aus dem Untergrund von ihnen hierher in die Öffentlichkeit, damit du von ihnen lesen kannst und damit du weißt, wie es ihnen geht und damit du für sie beten kannst. Und da geht es nicht um Open Doors, es geht um sie. Es ist nur das, was wir versuchen, als Brücke zusammenzuführen, damit der Blutkreislauf wiederhergestellt wird. Und starte mit Gebetsanliegen. Wir geben dir Gebetsanliegen. Starte mit Schreiben von Ermutigungskarten. Du kannst Ermutigungskarten schreiben und wir geben sie persönlich deinen verfolgten Geschwistern, was du geschrieben hast. Und du wirst erleben, was für eine Bedeutung das hat für sie. Ich darf es immer wieder erleben, wenn ich sie weiter verteile. Und du siehst Tränen und du siehst Freude. Und das ist ein Zeichen, sie sind nicht vergessen. Sie stehen mit uns gemeinsam in einem Kampf, der immer härter wird. Deshalb danke ich dir, dass du mir so lange zugehört hast. Und ich möchte noch mal zum Schluss einfach beten, dass das, was Jesus vorbereitet hat, zusammenkommt. Jesus, ich danke dir, dass du alles für uns gegeben hast. Nicht um Druck zu erzeugen auf uns, dass wir das mindestens genauso gut können. Nein, du hast uns freigesetzt, dass wir Dinge können, die wir nicht können ohne dich. Du bist derjenige, der uns Kraft gegeben hat, Vollmacht gegeben hat in unserer Schwachheit. Und deshalb bete ich, dass der Blutkreislauf zwischen den Gliedern des Leibes Christi jetzt in diesem Moment anfängt, noch stärker zu fließen. Für diejenigen, die das jetzt hören und sehen, dass du, Heiliger Geist, ihre Herzen berührst und dass wir noch mehr wachsen in dieser Gebetsbewegung, in dieser Identität in dir und im Leib Christi. Und das bete ich im Namen Jesu. Amen.